SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous. Willkommen zu den Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Mangels Beweisen, der ehemalige Präsident der Elfenbeinküste kommt frei, obwohl er für den Tod von über 3'000 Menschen mitverantwortlich sein soll. Wir schauen den Entscheid des Internationalen Strafgerichtshofs genauer an. Britische Firmen und der ungewisse Brexit.
We still no wiser as to what's going to happen on the 29th of March than we were like 2 years ago. It's just incredible.
Wir wissen noch immer nicht, was im März geschehen wird. Es ist unglaublich, klagt der Verkaufsleiter der Velosattelmanufaktur Brooks. Dazu unser Bericht aus Birmingham. Dann dürfen Schweizer Unternehmen Grenzgänger in Euro entlöhnen, um den starken Franken abzufedern. Wenn die Arbeitnehmer unterschrieben haben, ja, findet das Bundesgericht. Und der diesjährige Wackerpreis geht an die Hauptstadt des Durchschnitts, an Langenthal. Auch für die Gestaltungsideen auf dem ehemaligen Areal der Porzellanfabrik. Dazu eine Reportage und das Tagesgespräch um 1. Im Studio heute Brigitte Kramer. Der ehemalige Präsident der Elfenbeinküste, Laurent Gbagbo, soll indirekt für den Tod von über 3'000 Menschen verantwortlich sein. Wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit musste er sich vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verantworten. 8 Jahre schon sitzt er dort in Untersuchungshaft. 2016 begann der Prozess. Heute nun, kurz vor der Sendung, ist bekannt geworden, Gbagbo kommt frei. Elsbeth Gucker, warum?
Nun, die Anklage konnte nicht glaubhaft machen, dass Laurent Gbagbo die Schuld trägt für die Unruhen mit den vielen Toten, mit den vielen Morden während den Wahlen 2010 in der Elfenbeinküste. Deshalb hat das dreiköpfige Richtergremium soeben entschieden, der Angeklagte werde auf freien Fuß gesetzt, weil eben die Beweislage nicht ausreicht. Ein Entscheid übrigens, der zum großen Ärger des vorsitzenden Richters auf der Publikumstribüne mit frenetischem Applaus gefeiert wurde.
Heißt das jetzt, der Prozess ist damit gescheitert? Es kommt gar nicht zu einem Urteil?
Danach sieht es im Moment aus. Das Verfahren dauerte 231 Tage und während diesen Tagen wurden etwas über 80 Zeugen der Anklage gehört. Eigentlich hätte jetzt die Verteidigung ihre Sichtweise darlegen sollen, weil die Beweislage aber eben so dünn ist, haben die Richter entschieden, das Verfahren abzubrechen. Allerdings, die Anklage, die hat noch die Möglichkeit, gegen diese Freilassung in Berufung zu gehen.
Warum ist es der Anklage nicht gelungen, genügend Beweise zusammenzutragen?
Seine Milizen, die Milizen von Laurent Gbagbo, die hätten Anhänger seines Erzfeindes und späteren Präsidenten Ouattara ermordet, vergewaltigt und vertrieben, stand in der Anklage. Sie hätten im Auftrag des heute 73-jährigen ehemaligen Geschichtsprofessors Laurent Gbagbo gehandelt. Die Richter, die widersprachen dieser Auffassung, es habe keinen Plan gegeben und Gbagbo habe die Leute nicht angespornt zum Morden oder zum Vertreiben. Und daraus kann man nur den Schluss ziehen, dass die Anklage entweder die falschen Zeuginnen und Zeugen hatte oder dass es tatsächlich keinen Plan gab. Die genaue, die schriftliche Begründung, die ausführliche Begründung des heutigen Urteils, die ist noch nicht publik, das soll in den nächsten Tagen nachgeholt werden. Und daraus wird wohl noch besser ersichtlich, welche Fehler die Anklage begangen hat, so oder so. Es ist aber wieder eine große Schlappe für die Chefanklägerin Fatou Bensouda und für den ICC.
Vermutlich auch für die Angehörigen der vielen Opfer. Dieses Blutvergießen nach den Wahlen im Dezember 2010, wird das jetzt überhaupt noch aufgeklärt und gesühnt?
Wie erwähnt, die Anklage wird wohl in Berufung gehen. Große Chancen hat sie aber nicht, um diesen Entscheid zurückzudrehen. Und das bedeutet für die vielen Opfer und ihre Nachkommen, dass ihre Geschichte nicht aufgearbeitet wird und dass für sie keine Gerechtigkeit kommen kann. Und schlussendlich bedeutet es wohl auch, dass sie keine Entschädigung aus dem Opferfonds des ICC bekommen können.
Danke für diese Einschätzungen, Elsbeth Gucker. Nun zu den Meldungen von heute Mittag in der Übersicht mit Annik Wangler.
Die Löhne in der Schweiz sollen steigen.
Das fordert der Schweizerische Gewerkschaftsbund SGB. An der Jahresmedienkonferenz hieß es, die Leute hätten trotz des wirtschaftlichen Aufschwungs weniger Geld im Portemonnaie. Während die Reallöhne stagnierten, schmälerten Krankenkassenprämien sowie steigende Pensionskassenbeiträge die Kaufkraft. Das vorliegende Rahmenabkommen mit der EU bezeichnet der SGB als inakzeptabel. Die flankierenden Massnahmen und der damit verbundene Lohnschutz dürften nicht aufgeweicht werden. Der Innerrhoder CVP-Ständerat Ivo Bischofberger tritt im April zurück. Er werde auf die Landsgemeinde hin zurücktreten, erklärt Bischofberger in seinem Rücktrittsschreiben. Über die Gründe für seinen Rücktritt machte der 61-Jährige keine Angaben. Ivo Bischofberger vertritt Innerrhoden seit 2007 im Ständerat. Ab der Wintersession 2016 amtete er für ein Jahr als Ständeratspräsident. Bernhard Ehrenzeller wird neuer Rektor der Universität St. Gallen HSG. Die St. Galler Regierung habe die Wahl des 65-Jährigen genehmigt, meldet die Staatskanzlei. Bernhard Ehrenzeller bringe langjährige Erfahrung als Prorektor der HSG mit und verfüge über ein großes Beziehungsnetz. Ehrenzeller wird Thomas Bieger ablösen, der im Februar 2020 zurücktritt. An mehreren Flughäfen in Deutschland wird wieder gestreikt. Niedergelegt hat das Sicherheitspersonal die Arbeit diesmal unter anderem in Frankfurt, Hamburg, Hannover und Bremen. Im Tagesverlauf seien 8 Flughäfen betroffen, warnte der Flughafenverband. Es komme zu erheblichen Beeinträchtigungen im gesamten deutschen Luftverkehr. Wegen den Warnstreiks wurden hunderte Flüge gestrichen. Die Gewerkschaften fordern mehr Lohn. Die deutsche Wirtschaft wächst weiter. Im letzten Jahr betrug das Wachstum nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamts um 1,5%. Allerdings ist dies das schwächste Wachstum seit 5 Jahren. Zum Vergleich, 2016 und 2017 legte die deutsche Wirtschaft noch jeweils 2,2% zu. Gründe für das schwächere Wachstum sehen Experten in den internationalen Handelskonflikten und den Schwierigkeiten der Autoindustrie. Der neue UNO-Sondergesandte für Syrien, Geir Pedersen, ist in der syrischen Hauptstadt Damaskus eingetroffen. Es ist Pedersens erste Syrienreise seit seiner Ernennung zum UNO-Sondergesandten im Oktober. Vor einer Woche trat er sein Amt an. Pedersen wolle sich mit dem syrischen Außenminister treffen, hieß es seitens der UNO. Ob auch Gespräche mit Machthaber Bashar al-Assad stattfinden werden, ist nicht bekannt. In Simbabwe sind bei Protesten gegen eine Verdoppelung des Benzinpreises mindestens 200 Menschen festgenommen worden. Eine Person sei getötet worden, teilte der Innenminister des südafrikanischen Landes mit. Mehrere Demonstranten seien bei Zusammenstößen mit Sicherheitskräften verletzt worden. Die gestrigen Proteste richteten sich auch gegen die Wirtschaftspolitik von Präsident Emmerson Mnangagwa. Simbabwe befindet sich in der schwersten Wirtschaftskrise seit einer Phase der Hyperinflation vor 10 Jahren. Unternehmerinnen und Unternehmer machen sich zunehmend Sorgen wegen Hackerangriffen. Das zeigt eine Umfrage des Versicherers Allianz bei weltweit über 2400 Managern in 86 Ländern. Laut dem Versicherer ist die Sorge begründet. Hackerangriffe richteten inzwischen jährlich einen Schaden von über 600 Milliarden Dollar an, dreimal so viel wie Naturkatastrophen. Größte Sorge der Unternehmen bleibt laut dem Risikobarometer zum 7. Mal in Folge ein Betriebsstillstand. Der Schweizer Tennisspieler Stan Wawrinka steht am Australian Open in Melbourne in der 2. Runde. Sein Gegner, der Lette Ernest Skulbis, gab wegen Rückenschmerzen auf. Auch Timea Baczynski qualifizierte sich für die nächste Runde mit einem Sieg gegen die Russin Daria Kasatkina. Das Wetter: im Westen und Süden geht es ziemlich sonnig weiter, die Wolkenreste im Norden und Osten lockern sich weiter auf. Auch morgen scheint oft die Sonne, abgesehen von Nebel im Mittelland und Hochnebel im Tessin. Die Höchstwerte liegen im Norden um 5, im Süden um 10 Grad.
Minuten vor 1, so geht es im Rendezvous weiter. Das Schweizer Waldgesetz, seit über 140 Jahren bewährt. Und es hat Parallelen zur Zersiedelungsinitiative, die demnächst zur Abstimmung kommt. Gleiche Idee, umgekehrte Vorzeichen. Mehr dazu später. Und kurz vor 1, der Wackerpreis für Langenthal löst nicht nur Eitelfreude aus.
Für mich sind das grosse Vorschusslorbeeren für etwas, das noch sehr fraglich ist, ob es auch ein Wackerpreis würdig sein wird, auch in 5 oder 10 Jahren.
Sagt zum Beispiel Roland Isenschmid, einer der Nutzer des Porzellanareals. Gemischte Gefühle, kurz vor eins. Zuerst, sie sind unverkennbar, die Brooks Velosättel aus Ledernieten und Stahlfedern. Vermutlich sind auch sie schon einmal auf einem gesessen. Hergestellt werden die Ledersättel seit 1866 in Birmingham. Exportiert werden sie in die ganze Welt. Und wie viele Unternehmen in Großbritannien fürchtet auch Brooks einen harten Austritt aus der EU, wenn das britische Parlament heute Abend dem Scheidungsvertrag nicht zustimmt. Die Verantwortlichen der Sattelmanufaktur hoffen, dass die Politiker in London doch noch einen Dreh finden. Aus Birmingham der Bericht von Charles Liebherr.
Downing Street, sinnigerweise nicht Number 10 London Westminster, Sitz der Premierministerin, sondern Nummer 26. Ein stilloser Vorort von Birmingham, das ist der Sitz von Brooks England. Stephen Green beobachtet von da aus dieses Polittheater in London. Jetzt debattieren die seit mehr als 2 Jahren und wir wissen immer noch nicht, wo das enden wird. Einfach unglaublich. Seit 40 Jahren arbeitet Stephen Green bei Brooks. Eingetreten ist er gleich nach der Schule, heute ist er Verkaufsleiter. Er hat immer im Backoffice gearbeitet. Wenn er durch die Werkhallen führt, könnte man aber meinen, dass er jeden Tag alle Maschinen selber bedient. 1000 Ledersättel fertigen die 28 Mitarbeitenden jeden Tag. Es ist ein Handwerk, das sich in den letzten 150 Jahren kaum verändert hat. Brooks bleibt Brooks. Das graue Sweatshirt spannt etwas über den Bauch des kleinen Mannes. Einfache Jeans an den Beinen, die Füße stecken in schwarzen Sicherheitsschuhen. Wie viele KMU warten wir darauf, dass das Parlament endlich entscheidet, damit wir wissen, was wir zu tun haben. Stephen Green will nicht sagen, ob er für oder gegen den Brexit gestimmt hat. Er hat in den letzten Monaten einfach seine Vorbereitungen getroffen. Keine eigentliche Notfallplanung, aber die Lager gefüllt, um im Frühling nach dem Brexit Lieferengpässe zu verhindern. Egal, ob es ein Abkommen mit der EU gibt oder ein Hard Brexit droht, Stephen Green rechnet mit sehr viel mehr Papierkram. Wir haben uns einen Puffer zugelegt, damit wir das Mehr an Zolldeklarationen auffangen können. Das ist es, was der Werkleiter am meisten fürchtet, dass die Kosten explodieren, weil die administrative Arbeit steigt. Wir können uns das nicht leisten, Zeit mit Zolldeklarationen zu verlieren. Wir müssen diese Ausgaben tief halten. Das Problem, bevor ein Kunde sein Gesäß auf einen Brooks-Sattel heben kann, reisen Teile der Produktion hin und her zwischen UK und der EU. Das herbe Leder kommt aus der Region, gegerbt und gefärbt wird es aber in Belgien. Stahl- und Aluminium-Rohwaren kommen aus der EU und werden in Birmingham zu Federn, Schrauben und Nieten verarbeitet. Dann geht alles ein letztes Mal über den Ärmelkanal nach Norditalien. Vom Mutterhaus aus, in Pozzoleone bei Venedig, werden die edlen Ledersättel in die weite Welt exportiert. Zurück in seinem Büro steht Stephen Green vor dem Porträt des Firmengründers John Brooks. Wir sind alle mit Herz und Blut mit dieser Firma verbunden. Bin ich auf Reisen und sehe einen Velofahrer, schaue ich, auf welchem Sattel er sitzt. Brooks wird er überleben, auch ohne Binnenmarkt, in den 90% der Produktion exportiert wird. Stephen Green sieht aber dunkelgraue Wolken über der Manufaktur aufziehen, wegen des Brexit. Auf wechselhaftes Wetter könne Brooks sich aber einstellen. Das habe die Firmengeschichte gezeigt. Es passt zur Region Birmingham. Darum ist er heute Morgen auch nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit gekommen. Als ich noch jünger war, ja, da nahm ich oft das Fahrrad. Heute schwinge ich mich nur noch auf den Sattel, wenn es etwas wärmer und trockener ist. Wegen Brexit droht im Herzen der britischen Insel noch manches politisches Gewitter.
Charles Liebherrs Reportage aus Birmingham hier im Rendezvous. Nach der Finanzkrise hat der starke Franken viele Schweizer Unternehmen belastet, vor allem die exportorientierten, weil sich ihre Waren verteuerten. Um Kosten zu senken, schraubten einige Firmen auf der anderen Seite. Sie machten sich den Eurokurs zunutze und bezahlten ihren Grenzgängern die Löhne fortan in Euro statt in Franken aus. Die betroffenen Angestellten erhielten so viel weniger Lohn als ihre Schweizer Kolleginnen und Kollegen. Unfair und Unrecht fanden einige und wehrten sich. Bis vor Bundesgericht. Dieses hatte heute zu entscheiden, ob solche Eurolöhne rechtens sind oder nicht. Andreas Stüdli, Sie waren für uns bei der öffentlichen Verhandlung dabei. Zu welchem Schluss kamen die obersten Richter?
Ja, zu einem etwas überraschenden Schluss, nämlich das Bundesgericht hat argumentiert, dass die Beschwerde missbräuchlich gewesen sei, weil diese Angestellte im konkreten Fall zuerst zugestimmt hat, ihren Lohn in Euro zu erhalten. Man muss vielleicht kurz ausführen, es handelte sich um eine Grenzgängerin aus Deutschland, die bei der Marquardt Verwaltungs GmbH in Schaffhausen tätig war und ihr wurde eine Änderungskündigung vorgelegt 2011. Diese hat sie, wie gesagt, unterschrieben. Als sie dann aber 3 Jahre später kündigte, machte sie eine Diskriminierung geltend. Natürlich hat sie in Euro weniger erhalten als in ihrer Schweiz wohnhaften Arbeitskollegen. Die haben ihren Lohn ja in Franken erhalten. Das Bundesgericht sagt nun, es ist ein Rechtsmissbrauch, so eine Änderungskündigung zuerst zu unterzeichnen und erst im Nachhinein auf Diskriminierung zu klagen. Genau gleich dürfte das Bundesgericht übrigens auch in einem zweiten Fall entscheiden, bei dem die Beratung noch im Gang ist. Da geht es um einen Fall von Vonroll im jurassischen Schwande.
Aber das heisst, die Grundsatzfrage, ob Eurolöhne zulässig sind, ist nicht entschieden. Hat man gar nicht darüber diskutiert?
Diskutiert hat man, und da waren die Richter der zivilrechtlichen Abteilung sehr geteilter Meinung. Die eine Seite berief sich auf das Freizügigkeitsabkommen. Das schreibt klar vor, dass Angestellte mit einer anderen Staatsangehörigkeit nicht diskriminiert werden dürfen, auch nicht beim Lohn. In diese Richtung hatten übrigens auch die Kantonsgerichte bei diesen beiden Fällen, also im Kanton Schaffhausen und im Kanton Jura, entschieden, nämlich dass eine indirekte Diskriminierung vorliegt, weil die meisten Grenzgänger sind ja auch ausländische Staatsangehörige und dass das Freizügigkeitsabkommen also ihre Rechte schützt. Die andere Hälfte der Gerichtskammer sah das anders, sagte, diese Bestimmungen, die gelten nicht für Einzelarbeitsverträge. Und zusammengefasst heisst das, diese Frage bleibt offen, also ob Grenzgänger diskriminiert werden, wenn man ihnen den Lohn plötzlich nur noch in Euro ausbezahlt, das bleibt offen, ob das eine Diskriminierung ist oder nicht.
Was heisst das jetzt in den konkreten Fällen? Die betroffenen Unternehmen, die hatten ja befürchtet, sie müssten große Lohnsummen nachzahlen. Können diese Firmen aufatmen?
Das können Sie, und ich werte dieses Urteil vor allem als eines, als schlechten Tag für den Arbeitnehmerschutz. Es ist ja sehr nachvollziehbar, dass ein Angestellter oder eine Angestellte nicht sofort seine Stelle verlieren will. Auch wenn man etwas nicht will, eben eine Lohnauszahlung in Euro unterschreibt man mal zuerst. Dieses Urteil ist deshalb in der Tat ein Erfolg für jene Unternehmen, die in den schwierigen wirtschaftlichen Zeiten mit einem starken Franken, einem schwachen Euro diese Massnahmen angewandt haben.
Und kann man davon also auch ausgehen, dass auch künftig Unternehmen in ihre Grenzgänger in Euro auszahlen, wenn sie das günstiger kommt?
Das ist eine offene Frage. Die Verlockung dazu ist natürlich gross, wenn der Franken wieder steigt. Schon heute aber, muss man sagen, weiß man nicht, wie viele Unternehmen ihren Grenzgängern nur noch Euros ausbezahlt haben. Es gibt in der Schweiz keine Statistik dazu und keine offiziellen Zahlen. Es werden bei diesen Unternehmen aber bestimmt nicht alle Mitarbeiter sofort geklagt haben. Also das heisst eigentlich, diese Unternehmen, die jetzt vorgeprescht sind in der letzten Euro-Franken-Krise und einfach einmal Tatsachen geschafft haben, die haben nach diesem Urteil gute Karten und die werden sich das gut überlegen, ob sie ihre Löhne den Grenzgängern nicht in Euro auszahlen wollen.
Und was können die Grenzgänger tun? Müssten sie sich einfach weigern, einen Vertrag zu unterschreiben, in dem Lohnzahlungen in Euro vorgesehen sind?
Genau, das ist eine direkte Konsequenz dieses Bundesgerichtsurteils. Sicher ist, wenn man künftig eine Änderungskündigung für eine Lohnauszahlung nur noch in Euro erhält, die man unterschreiben muss oder gehen muss, dann muss man die sofort anfechten. Also für die Grenzgänger heißt das wirklich sofort vor Gericht gehen, wenn man eine Chance haben will. Sollte das in Zukunft einmal gemacht werden, dann dürfte auch diese Grundsatzfrage, ob dann diese Lohnauszahlung in Euro diskriminierend ist oder nicht, einmal geklärt werden, hier in Lausanne vor dem Bundesgericht.
Direkt von dort vom Bundesgericht in Lausanne, Andreas Stüdli, besten Dank. Der Schweizer Wald im 19. Jahrhundert. Er wurde genutzt, gerodet, abgeholzt. Die Folge, die Waldfläche wurde immer kleiner. Diese Entwicklung stoppte die Schweiz 1876 mit dem damals revolutionären Waldgesetz. Das Gesetz gilt noch heute. Wald darf nur gerodet werden, wenn anderswo die gleiche Fläche aufgeforstet wird. Im Prinzip dasselbe, nur umgekehrt, sieht die Zersiedelungsinitiative vor. So darf nur noch neues Bauland eingezont werden, wenn anderswo die gleiche Fläche ausgezont wird. Das Waldgesetz gilt als Erfolgsgeschichte. Die Zersiedelungsinitiative hingegen wird von den Gegnern als zu extrem und als wirtschaftsfeindlich bezeichnet. Wo sind Parallelen, wo Unterschiede? Ivan Santoro ist den Fragen nachgegangen.
Von wegen dunkle Tannen und heile Heidi-Alpenwelt. Im 19. Jahrhundert waren in der Schweiz viele Hügel und Berge kahl, Alpweiden erodierten. Die Wälder wurden gerodet, man benötigte das Holz zum Bauen und Heizen. Die Folge dieses Raubbaus an der Natur: Hochwasser, Überschwemmungen, Erdrutsche, Lawinen. Bis die Schweizer Politik handelte. Sie verhängte 1876 landesweit ein Rodungsverbot. Das Waldgesetz war geboren. Für Forstingenieur Markus Ulber ein radikales Gesetz mit der klaren Ansage:
Die Waldfläche darf nicht vermindert werden. Punkt. Klarer Satz, kurzer Satz. Das war diese pionierhafte Leistung des ersten Waldgesetzes, um die uns bis heute international sehr, sehr viele Staaten beneiden.
Klar und nachhaltig. Der Wald konnte sich langsam erholen. Seit ein paar Jahrzehnten wächst er sogar wieder. Was beim Wald funktioniert, das könne auch beim Bauland klappen, betont der ehemalige Raumplanungsexperte des Umweltverbandes Pro Natura und jetzige Mitarbeiter im Bundesamt für Umwelt, Markus Ulber.
Ja, mit umgekehrten Vorzeichen ist das absolut vergleichbar, oder? Das Waldgesetz sagt, die Waldfläche darf nicht vermindert werden. Die Zersiedelungsinitiative sagt, die Bauzonen dürfen nicht insgesamt in der Summe vergrößert werden. Das ist absolut vergleichbar.
Auch beim Bauernverband streitet man nicht ab, dass die Schutzmechanismen von Waldgesetz und Zersiedelungsinitiative ähnlich rigoros seien, mit Betonung auf rigoros. Beides gehe nämlich zu weit, sagt Beat Rösli vom Bauernverband.
Schutz ist immer absolut. Und ich möchte eine Schonung, ein Schonungsgebot, ein Erhaltungsgebot. Das heißt, grundsätzlich muss man es erhalten, aber wenn es nicht anders geht, dann braucht man es eben für ein Projekt.
Deshalb sei die Zersiedelungsinitiative zu radikal und auch das Waldgesetz ist für Rösli zu rigoros. Beim Bauernverband verlangt man deshalb, dass das Rodungsverbot aufgehoben wird.
Der Druck auf das Kulturland ist ja nicht im Berggebiet am höchsten, sondern im Talgebiet. Und deshalb muss auch dort der Wald halt ein bisschen federn lassen.
Sprich, man solle weiterhin sorgsam mit dem Wald umgehen. Aber wenn halt mal eine Straße oder eine Eisenbahnlinie durch Waldgebiet gebaut werde, dann soll die gerodete Fläche nicht auf wertvollem Kulturland aufgeforstet werden müssen, sagt Rösli. Lukas Bühlmann, Direktor von Espace Suisse, dem Verband der Schweizer Raumplaner, versteht die Bauern. Denn
Wald ist nicht lukrativ und dann ist natürlich das Interesse groß, Land nicht herzugeben für Ersatzflächen bei Rodungen. Oder man möchte sogar lieber noch Wald roden, um das als Kulturland zu nutzen.
Zudem,
je nach Standort ist es ja auch denkbar, dass es früher oder später zu Bauland wird.
Bühlmann ist aber überzeugt, dass der Großteil der Bauern dem Land wirklich Sorge tragen will. Der Bauernverband plädiert für Pragmatismus, was den Umgang mit Land angeht. Wald und Kulturland gilt es zu schonen, aber eben nicht zu schützen. Deshalb will der Bauernverband auch das Waldgesetz weiter lockern. Auch bei der Zersiedelungsinitiative plädiere man für ein Nein, sagt Rösli vom Bauernverband. Sie sei zu extrem. Forstingenieur Markus Ulber entgegnet:
Ich sage natürlich auch, das Wachstum der Siedlungsfläche ist natürlich auch extrem und geht zu Lasten des Kulturlandes und schlussendlich auch der Lebensqualität, der Landschaften, des touristischen Wertes unseres Landes. Und ja, weshalb nicht ein extremes Wachstum halt mal mit einer extremen Antwort bekämpfen?
Auch das Waldgesetz war damals im 19. Jahrhundert eine extreme Reaktion auf eine extreme Entwicklung. Ob es auch gegen die sogenannte Zersiedelung der Schweiz eine extreme Lösung braucht, das beurteilt der Stimmbürger am 10. Februar an der Urne.
Ivan Santoro hat berichtet. 5 Minuten vor 1. Langenthal steht für Schweizer Porzellan. Für viele auch heute noch, obwohl das Langenthaler Porzellan inzwischen aus Tschechien kommt. Die Porzellanmanufaktur hat die Kleinstadt im bernischen Oberaargau fast 100 Jahre lang geprägt. Für ihren Umgang mit dem Erbe, für die Sanierung und Umgestaltung der Stadt erhält Langenthal heute den Wackerpreis 2019. Nicht zuletzt für ihre Visionen für das Areal der ehemaligen Porzellanfabrik. Allerdings stößt dieses prämierte Vorgehen auch auf Kritik, wie der Bericht von Matthias Baumer zeigt.
Sich zurechtfinden auf dem Areal der ehemaligen Porzellanfabrik ist gar nicht so einfach. Mit dem Stadtpräsidenten von Langenthal, mit Reto Müller, geht es über aufgerissenen Asphalt in eine Sackgasse, dann um sieben Ecken zurück um ein altes Fabrikationsgebäude. Der Putz fällt von der Fassade. Reto Müller gibt zu:
Die Stadt ist diesbezüglich in diesem Teil etwas zusammengebrochen. Hier wurde nicht mehr investiert. Trotzdem hat es natürlich seinen Charme. Es ist ein Zeitzeuge dieser Zeit der industriellen Nutzung in Langenthal. Und wie damit jetzt umzugehen ist, das ist jetzt die große Frage.
Antworten auf diese Frage soll nun das Instrument der Testplanung liefern, welche der Schweizer Heimatschutz für das Areal der Porzellanfabrik gewürdigt hat.
Hier findet ein Dialog statt und daher hat dann eben die Wackerpreiskommission gesagt, das zeichnen wir aus.
An dieser Testplanung haben sich Fachleute eingebracht, Städtebauer, Verkehrsexperten, die Stadt, die Grundeigentümer, Investoren. Sie soll früh und unvoreingenommen klären, was auf dem Porzi-Areal an Entwicklung denkbar ist. Ein Ergebnis ist da. Die wichtigen historischen Gebäude wie die Villa des früheren Fabrikdirektors oder die Isolatorenhalle bleiben bestehen. Platz für Grünraum würde entstehen, ein neuer Bahnhof für die regionalen Zugsverbindungen, gar Hochhäuser könnten gebaut werden. Es ist ein Ergebnis eines Dialogs ohne jene, welche heute das Porzi-Areal beleben, ohne die Nutzer. Sie hätten an der Testplanung nur passiv teilnehmen können, sagt Roland Isenschmid. Er ist im Verein Porzi-Areal, welcher der Stadt Langenthal den Investoren der Entwicklung und dem Wackerpreis für diese Testplanung kritisch gegenübersteht.
Für mich ist das, sind das grosse Vorschusslorbeeren für etwas, das auch aus unserer Sicht noch sehr fraglich ist, ob es auch ein Wackerpreis würdig sein wird, auch in 5 oder 10 Jahren.
Denn für den Verein Porzi-Areal und für einen Teil der Nutzer, die sich in der alten Geschirrfabrik eingenistet haben, muss die Entwicklung anders sein.
Ganz zentral für uns ist eine Entwicklung, die sich konsequent auf das bezieht, was jetzt und auch in den letzten 20 Jahren sich langsam entwickelt hat. Und das ist eine vielfältige Nutzung, vor allem eine gewerbliche, zu auch kostengünstigen Preisen ein Arbeiten hier ermöglicht.
Heute sind etwa 75 Nutzer auf dem Porzi-Areal. Ein Schreiner, ein Plattenladen, der Verkaufsladen für das Porzellan als Überbleibsel der Geschirrfabrik, ein Fliesenleger, ein Grafikbüro. Einige befürchten, sie müssten raus aus der Porzi, weil die Investoren Renditeziele hätten, weil das Atelier zu teuer würde, weil sich ein Teil des Gewerbes mit Wohnen nicht vertragen würde. Entwicklungsverhinderer, Romantiker seien sie. Nein, widerspricht Roland Isenschmid.
Diese Situation hier in Langenthal mit dem Porzial gibt es ja in jeder kleineren oder größeren Stadt Industrieareale, die nicht mehr oder seit längerem nicht mehr genutzt werden.
Gute Beispiele für eine Entwicklung in ihrem Sinn seien das Hanro-Areal in Liestal, das Gundeldinger Feld in Basel oder der Lagerplatz in Winterthur, dort, wo einst die Firma Sulzer war. Die Porzi-Nutzer befürchten aber, dass sie von der Weiterentwicklung ignoriert werden. Martin Schmid versteht das. Er ist der Geschäftsführer des Schweizer Heimatschutzes, der den Wackerpreis vergibt. Und er sagt:
Man muss schauen mit diesen Menschen, die hier heute eine Zwischennutzung gefunden haben, wo sie ihre Räume, wo sie ihren Platz finden können. Und das ist auch eine Aufgabe. Es wird hier nicht alles erhalten bleiben können. Und da muss man dann den Mut haben, aus dem Alten etwas Neues entstehen zu lassen.
Aber dank der Testplanung komme das gut.
Das hat namentlich die Stadt in vorbildlicher Weise aufgegleist und darum haben wir gesagt, Langenthal erhält den Wackerpreis des Schweizer Heimatschutzes.
Ein Preis für etwas, was in den Räumen der alten Porzellanfabrik Argwohn auslöst.
Matthias Baumer aus Langenthal, jenem Städtchen im bernischen Oberaargau, das dieses Jahr mit dem Wackerpreis ausgezeichnet wird. Ja, was macht Langenthal besser als andere? Was ist aus Sicht des Heimatschutzes besonders auszeichnungswürdig? Darüber reden wir gleich ausführlicher im Tagesgespräch auf SRF 1 und 4 nach den Schlagzeilen des Mittags mit Annik Wangler.
Der Internationale Strafgerichtshof hat den ehemaligen Präsidenten der Elfenbeinküste Laurent Gbagbo von Verbrechen gegen die Menschlichkeit freigesprochen. Es gebe keine Beweise für seine Schuld, darum müsse Gbagbo sofort freigelassen werden, erklärten die Richter. Der diesjährige Wackerpreis geht an Langenthal im Kanton Bern. Die Stadt habe sich nach Jahren der wirtschaftlichen Krise auf die Qualitäten vor Ort zurückbesonnen, begründet der Schweizer Heimatschutz die Wahl. Der Innerrhoder CVP-Ständerat Ivo Bischofberger tritt im April zurück. Er werde auf die Landsgemeinde hin zurücktreten, erklärte Bischofberger in seinem Rücktrittsschreiben. Gründe für seinen Rücktritt nannte der 61-Jährige nicht.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.